Schönen guten Morgen. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich schalte jetzt auch das Video, respektive meinen Beamer drauf. Also es ist vielleicht wirklich ganz gut, ich möchte doch mal dafür werben, die Frau Terre war ein bisschen zurückhaltend, aber manchmal gibt es eben Informationen, die haben wir einfach nicht. Ja? Und wenn Sie da ein bisschen unterstützen können und sich diese 20 Minuten mal opfern können, ich glaube, dann ist das schon positiv für uns alle. Auf jeden Fall werden Sie dann auch über die Ergebnisse informiert werden. Gut. Wir hatten letztes Mal begonnen, achso, gibt es noch Fragen zur Übung? Der Carsten wartet noch auf Schläge von Ihnen. Nein, ich glaube, das hat er auch nicht so gern. Okay, also ich bin sehr gespannt auf nächsten Mittwoch, wie viele Abgaben wir haben werden. Und nochmal, falls Sie Schwierigkeiten haben, nutzen Sie die Möglichkeit, die Tutoren zu quälen mit Ihren Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Ja? Und ich denke, die Tutoren werden sich bemühen, solche nicht zu geben. Hoffe ich zumindest. Und ansonsten kommen Sie zu mir. Das ist heute die letzte Vorlesung. Okay. Wir hatten uns letztes Mal über Daten und Informationen schon unterhalten und Daten und Informationen, die Verbindungen hergestellt. Wir waren dann zu einer Ebene gekommen und jetzt muss ich doch mal ein bisschen vorblättern, nur damit Sie das alles gerade verstehen. Dass wir gesagt haben, gerade für Informationen gibt es sehr verschiedene Sachen. Und zwar unterscheidet man Informationskodierung. Man sagt, Information wird beschrieben mit Hilfe einer Syntax. Information hat eine Semantik und Information hat in der Regel auch eine Pragmatik oder immer eine Pragmatik. Die Untersuchungen dazu finden in verschiedenen Fachgebieten eigentlich statt. Kodierung typischerweise in der Nachrichtentechnik und in der Informatik. Die Syntax ist ein zentrales Thema der theoretischen Informatik, aber auch der Linguistik, also hier für formale Sprachen, rechts für natürliche Sprachen. Die Semantik ist dann etwas, das brauchen wir in der Informatik, brauchen wir natürlich auch in der Linguistik, aber wird häufig als Semiotik auch bezeichnet dann. Das ist Semiotik, ist die Lehre von den Bedeutungen von Zeichen. Also es geht nicht nur darum, dass hier mit Buchstaben etwas kodiert wurde, sondern es kann auch mit grafischen Symbolen, zum Beispiel das Kreuzsymbol, das rote Kreuz, der grüne Halbmond oder alles dieses sind ja Zeichen und es geht darum, die Semantik dieser Zeichen zu beschreiben. Übrigens, das zu kennen, ist sehr, sehr wichtig, wenn Sie irgendwann mal Software schreiben wollen, die auch international eingesetzt wird. Denn sehr, sehr leicht, vielleicht haben Sie es gar nicht so empfunden, aber betreiben Sie da Imperialismus und zwängen den Leuten unsere Kultur auf. Machen die Amerikaner sehr, sehr gerne. Ja, also nicht, weil sie böswillig sind, aber ein bisschen selbstverloren, zumindest in der Zeit. Und die ganzen Anglizismen, die auch in unserer Fachsprache eingedrungen sind, kommen natürlich aus der Bedeutung der USA für die Informatik. Und viele Sachen wurden ohne größeres Nachdenken übernommen. Wahrscheinlich haben Sie auch schon mal Forms gesehen, wo Sie das Datum nicht nach unseren Konventionen, also Tag, Monat, Jahr eintragen sollten, sondern umgekehrt. Jahr, Monat, Tag. Das alles hat Vor- und Nachteile, sind natürlich kulturelle Geschichten Und gerade die Semiotik beschäftigt sich unter anderem auch mit den Einflüssen der Kultur auf diese Sachen. Und last not least, Pragmatik. Das hat natürlich immer etwas damit zu tun, wo wird eine Sprache oder wo, in welchem Gebiet wird Information eingesetzt. Und auch das ist sehr kennzeichnend dann für die Art und Weise, wie man so etwas macht. Okay, da gibt es sehr viel und wir wollen uns insbesondere beschäftigen mit der Syntax jetzt heute, aber nicht nur. Wir werden dann auch weitergehen und werden den Begriff Wissen zum Beispiel noch versuchen zu klären. Und Syntax ist etwas ganz Einfaches. Es beschäftigt sich nämlich nur mit der Struktur der Information, die es zu übermitteln oder zu bearbeiten gilt. Die Bedeutung, das heißt die Semantik, ist da im Wesentlichen uninteressant, wird da gar nicht beschrieben, sondern nur die Struktur. Und eine Syntax hat also immer Regeln, Syntaxregeln, und diese zusammen bilden die Grammatik. Und es ist jetzt einfach so, dass man entweder aus einzelnen Zeichen, zum Beispiel Buchstaben, Wörter bilden kann, A, B, C, D, ja, oder Anton. Das heißt, da haben wir Ausgangspunkt ein einzelnes Zeichen und erzeugen ein Wort. Das, und diese Sprachweise ist auch in der Informatik üblich. Wir gehen aus von Zeichen, sind diese Zeichen geordnet, sprechen wir von einem Alphabet und wir erzeugen da Wörter. Und die Syntax beschreibt dann, welche Wörter gültig sind. Okay. Bei natürlichen Sprachen ist das etwas anderes, ein klein bisschen anders. Da sind die Atome Worte. Denn niemand kann sagen, wie aus Zeichen im Deutschen zum Beispiel Worte entstehen, welche Regeln da genau bestehen. Da gibt es keine festen Regeln. Ja? Natürlich gibt es so Regeln wie, im Deutschen sollte da mal ein Vokal vorkommen, weil sonst kann man es halt kaum sprechen. Aber das reicht natürlich nicht aus. Aber es gibt fixe Regeln und das haben Sie unter Syntax, ich nehme mal an, im Deutschunterricht dann auch gelernt, wie man aus Worten Sätze bilden kann. Wie man mit Worten Aussagen machen kann. Okay. Und das sind also die Regeln vom Satzbau und auch das nennt man in der Linguistik Grammatik. Und das Grundprinzip ist, dass die syntaktischen Informationen unterscheidbar sein müssen. Also, Information ist immer das, oder Information enthält, was unterschieden werden kann. Wir werden das gleich nochmal genauer betrachten. Und in der Informatik ist es üblich, so eine Syntax, so eine Grammatik durch heute EBNF zu beschreiben. EBNF ist die erweiterte Backus-Naur-Form. Und Backus-Naur waren die Erfinder einer inzwischen historischen Programmiersprache, nämlich der Programmiersprache Algol 60. Und die haben zur Beschreibung der Syntaxregeln eine Notation erfunden. Und die bekam den Namen Backus-Naur. Nun, wenn man etwas das erste Mal macht, ist es normal, dass man vielleicht nicht an alles genau denkt oder auf jeden Fall hat Nikolaus Wirth und auch andere, Nikolaus Wirth ist übrigens der Vater der Programmiersprache Pascal, hat das erkannt und hat es um wenige Elemente erweitert. Ja? Und das wollen wir uns gleich auch anschauen. Und heute ist die EBNF genormt in der ISO IEC 14977 und diese Form benutzen wir jetzt auch. Okay, das Dokument dazu hat 12 Seiten und ich sage es jetzt schon, da ist viel historischer Quatsch drin, kann man mal einmal lesen. Da sind ein paar Anhänge dran, auch die sind ganz interessant, aber der Kern sind nur 3-4 Seiten. Und das wird sowieso Ihre Aufgabe sein, wenn Sie mal ein Papier bekommen, den Kern des Papiers herauszufinden. Ja? Und nicht unbedingt alles von Anfang bis zum Ende linear mit gleicher Intensität zu lesen, sondern gucken, was ist das Wichtige. Und genau darum ist dieses Papier, diese 12 Seiten, sind in der Moodle-Plattform eingestellt für Sie. Und das sollten Sie mal lesen. Das wäre also das Reading dieser Woche. Okay? Aber eigentlich wissen Sie das schon alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, denn wir haben Syntaxnotationen schon bei bestimmten Konstrukten der Programmiersprache Python benutzt. Es geht jetzt aber darum, mit einer Syntax kann man nicht nur eine Programmiersprache beschreiben, sondern zum Beispiel auch, wie die Informationen in einem File strukturiert abgelegt sind. Und Achtung! Das ist für Sie ganz wichtig, weil in der zweiten größeren Programmieraufgabe, die jetzt am Montag kommt, ja, jetzt am kommenden Montag, erscheint das Blatt. Wir wollen Ihnen ja Zeit geben, die Aufgaben zu erledigen. Da sollen Sie etwas aus einem File einlesen in Ihr Programm und auch wieder rausschreiben. Und wie es in diesem File, in dieser Datei abgelegt ist, ist durch eine Syntax beschrieben. Ja? Es ist also ein wichtiges Bindeglied zwischen auszutauschenden Informationen. Und auch sowas beschreibt man in der Informatik mit der EBNF. Also nicht nur Sprachen, sondern auch Fileinhalte und dergleichen mehr. Woraus besteht jetzt eine Grammatik oder eine EBNF-Beschreibung? Man nennt EBNF-Beschreibungen oder EBNF dann auch eine Metasprache, weil sie dazu geeignet ist, Sprachen selbst zu beschreiben. Steht sie darüber, ist eine Metasprache. Ja? Und sie besteht aus ganz, ganz wenigen Sachen, nämlich aus sogenannten Terminalsymbolen, Terminals, Nicht-Terminalsymbole, Non-Terminals, Ableitungsregeln und einem Startsymbol. Also man muss immer wissen, wo fängt eine Beschreibung an und dergleichen mehr. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Beginnen wir mit den Ableitungsregeln. Okay. Da ist die erste, leider erste Mehrdeutigkeit. Eine Ableitungsregel ist eine Ersetzungsregel und wird in der genormten EBNF-Beschreibung durch das Gleichheitszeichen markiert. Aber häufig auch mit der Zeichenfolge Doppelpunkt, Doppelpunkt, gleich. Um diese Mehrdeutigkeit des Gleichheitszeichens, zum Beispiel in Programmiersprachen, da kennen Sie das ja auch, herauszunehmen, hat man ein spezielles Symbol dafür erfunden. Ich habe mich jetzt heute Morgen damit rumgeschlagen, dass ich diese Beschreibung, diese Folie unter anderem auch in die genormte Variante gebracht hatte, denn ich hatte sie noch in der Python-Variante. Also leider ist es so, dass die Python-Syntax ein klein bisschen anders beschrieben ist als in der Norm. Und das sind alles Geschmäckle und da toben sich dann bestimmte Informatiker aus, das zu variieren. Okay. Und die Ableitungsregeln sind also Ersetzungsregeln. Das heißt immer, ich kann das, was links steht, ja, links steht immer ein Non-Terminal-Symbol, kann ich ersetzen durch das, was rechts steht. Und zwar wirklich 1:1 ersetzen. Der vertikale Strich hier dient zur Kennzeichnung von Alternativen. Das heißt, ein Non-Terminal-Symbol heißt Ziffer außer 0. Das ist einfach ein Name, so wie wir es in Python auch haben. Ist entweder eine 1 oder eine 2, da hätte noch ein Hochkomma hingehört. Eine 3, da hätte auch ein Hochkomma hingehört, entschuldigen Sie, das habe ich heute Morgen schnell gemacht. und dann passieren leider solche Fehler. Also hier ein Hochkomma, da ein Hochkomma, da ein Hochkomma und so weiter. Also eine Ziffer außer 0 besteht, und so sagt es diese Syntax, aus den Zahlen von 1 bis 9, und zwar oder. Und das oder wird gekennzeichnet durch den senkrechten Strich. Okay, und jetzt ist hier natürlich auch noch ein Fehler reingerutscht. Das Zeichen Komma müsste hier stehen. Also, das korrigiere ich gerade und hänge es Ihnen dann auch richtig ins Netz. Entschuldigung. Das Zeichen Komma dient zur Kennzeichnung von Sequenzen. Okay. Das heißt, auf diese Art und Weise kann man Sequenzen kennzeichnen. Wir machen ein Beispiel. Eine Ziffer ist entweder eine 0 oder eine Ziffer außer 0. Das klingt natürlich jetzt ziemlich blöd, aber dann haben Sie jetzt hier genau die 10 Ziffern, die wir im Dezimalsystem benutzen. Das ist eine Ziffer. Und jetzt kann ich auch eine zweistellige Zahl beschreiben. Das ist nämlich als erste Stelle etwas, was nicht 0 hat. Eine Ziffer außer 0. Ja? Und Komma dann hier eine Ziffer. Heißt, ich kann alle Zahlen zwischen 10 und 99 damit bilden. Ich kann aber nicht eine Zahl 0 bis 9 damit bilden und ich kann auch nicht dreistellige Zahlen damit bilden, sondern genau die, die ich haben wollte, nämlich echt zweistellige Zahlen. Okay. Also so einfach ist das. Das heißt, ich kann tatsächlich so eine Syntax lesen, indem ich sie durchgehe und dann entscheide, was kann ich ersetzen. Also das Gleichheitszeichen, das ist das Wichtigste hier, oder eine ganz wichtige Sache, ist ein Ersetzungszeichen. Hat jetzt nichts mit der Zuordnung zu tun, die wir ja schon kennengelernt haben in der Programmiersprache, sondern sagt wirklich ersetzen. Eine leicht andere Bedeutung. Ja, und was sind jetzt weiter? Was sind Terminalsymbole? Das sind einfach Symbole, die atomar sind, die nicht weiter zerlegbar sind. Ja? Okay? In der Theorie schreibt man Terminalsymbole gerne mit kleinen Buchstaben. Hier in der genormten Variante von EBNF schreibt man sie in Anführungszeichen, entweder in zwei Anführungszeichen oder in einem Anführungszeichen. Das ist alternativ möglich zu benutzen. Okay? Aber ganz wichtig, Terminalsymbole sind nicht auf Zeichen oder Buchstaben begrenzt. Also auf Buchstaben oder Zahlzeichen, Ziffern begrenzt. Sondern auch das ist ein Terminalsymbol und wird nachher wie ein Symbol behandelt. Ja, es wird nicht wie drei Buchstaben behandelt, sondern wie ein Symbol. Das kann for sein, das kann if sein. Diese Art von Schlüsselworte oder Schlüsselwörter, die wir in den Programmiersprachen haben, wie viel hat Python davon? Von Schlüsselwörtern. Das sind die verbotenen Wörter. Die dürfen Sie für nichts anderes benutzen, insbesondere nicht für Variablennamen, weil der Interpreter gleich sagt, okay, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Und dann passt natürlich die Syntax nicht. Ja, ungefähr 25. Also, und dann noch ein paar, auch Non-Terminal-Symbole sind natürlich alle Zeichen, die wir in Python so auch benutzen. Okay, wie Semikolon, wie Doppelpunkt. Das sind alles Terminalsymbole in Python. Die sind nicht weiter zerlegbar und die werden als Einheit, als atomar angenommen. Hier in der genormten Variante werden Terminalsymbole in Anführungszeichen gesetzt. Ja, und Nicht-Terminalsymbole sind dann genau die, die wir durch andere Nicht-Terminalsymbole oder durch Terminalsymbole ersetzen wollen. Und wie, das sagt die rechte Seite der, der Grammatik eines solchen Ausdrucks. Okay. Das ist nur zur Anmerkung, können Sie gleich wieder vergessen, aber wenn ich Ihnen sage, okay, Nikolaus Wirth hat es erweitert von BNF auf EBNF, warum? Zum Beispiel, weil Wiederholungen von Einzelzeichen in der ursprünglichen Bacchus-Naur-Form sehr schwer zu durchschauen waren. Nämlich, es ging nur durch Rekursionen. Und Rekursionen, wissen Sie zwar, sind elegant, also sind gewissermaßen das Armkleid der Algorithmik, aber unter Umständen schwer zu verstehen. Nämlich, wenn Sie sagen Ziffernfolge, können Sie dann wieder nur so definieren, dass hier hinten auch Ziffernfolge auftritt. Ja? Und das ist unangenehm und darum hat Nikolaus Wirth das dann erweitert und wie wir es jetzt vorlegen haben, im Prinzip in der Form. So, ich denke mal, es hat wenig Sinn, das jetzt im Detail durchzusprechen. Das sind die Zeichen, die üblich sind. Das sind die Zeichen, die Sie dann auch kennen sollten. Das ist das Konkatenierungssymbol, das Komma. Das ist das Defining-Symbol, das Equal Sign. Definition-Separator-Symbol ist die Vertical Line, also das Oder heißt das immer. Entweder das nehmen oder das nehmen. Dann können Sie kommentieren mit Start und Ende. Sie können eine Option machen, also mit eckige Klammer auf, eckige Klammer zu und dann den ersten Ausdruck senkrecht, zweiten Ausdruck und so weiter. Sie können etwas wiederholen mit dem Repeat-Symbol, hier mit geschweiften Klammern. Sie können Terminalsymbole angeben mit dem Hochkomma. Sie können Sachen gruppieren, wenn Sie wollen, durch die runde Klammer. Sie können etwas wiederholen, das war die Erweiterung von Nikolaus Wirth, mit dem Stern. Und Sie können etwas terminieren. Das heißt, jede Definition, die Sie hier machen, muss mit dem Semikolon abgeschlossen werden. Und Sie haben noch ein Special Sequence Symbol. Weiß ich im Moment auch nicht, wofür Sie das brauchen. Also wenn ich das nicht weiß, scheint das nicht so ganz, 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 ganz wichtig zu sein. Also wenn ich das nicht auswendig weiß. Aber in dieser Norm, in diesen 12 Seiten, auf 3 oder 4 Seiten, ist das für Sie ganz genau beschrieben. Und das sollten Sie sich antun, diese 3 oder 4 Seiten zu lesen. Sie brauchen es für die nächste Programmieraufgabe. Weil, etwas magisch, lesen Sie da Daten ein und eine Grammatik beschreibt halt, wie diese Daten strukturiert sind. Die Grammatik beschreibt nicht, was es bedeutet. Okay? Was es bedeutet, das ist dann die Semantik. Oder wenn Sie so wollen, die Bedeutungsebene. Dazu brauchen Sie immer ein Bezugssystem, weil sonst könnten Sie das nicht beschreiben. Also auch meine Vorlesung, Sie haben natürlich ein Bezugssystem, Sie in sich. Und das wurde Ihnen antrainiert von Ihren Eltern, von Ihren Lehrern. Und darauf stütze ich mich jetzt, wenn ich versuche, Ihnen Information zu geben. Moment, da muss ich irgendwas herauskopiert haben. Aber es ist natürlich klar, irgendwo stand da mal der Satz, Informatik ist spannend. Und was ich Ihnen sagen wollte mit dieser Bedeutungsebene, Sie müssen ja wissen, was spannend ist, weil sonst können Sie gar nichts damit anfangen. Und auch die einfache Regel, wir nehmen den Beispielsatz, Informatik ist spannend, substantiv, Verb, Und was ist das jetzt? Spannend ist dann Adjektiv. Genau. Sie müssen wissen, was es bedeutet. Okay? Und das ist doch schön, das ist vielleicht ein Bonbon, aber wirklich schön. Das, was zum Beispiel unseren Job, meinen Job oder Ihren Job, wenn Sie es nachher mal Ihren Kunden erklären. Information ist verglichen mit Materie etwas wirklich anderes. Denn Information kann man weitergeben, auch die Hälfte meiner Information kann ich abgeben an Sie und es wird bei mir nicht weniger. Also, Information kann man fast beliebig vermehren und das ist das, was ich versuche. Okay. Ah, hier ist das Beispiel dann. Oh nee, das ist jetzt die Pragmatik. Die Aussage, dass Informatik spannend ist, hat echten Informationscharakter, wenn Sie mittags um 12 Uhr nach einer durchgezechten Nacht noch halb schlaftrunken überlegen, gehe ich jetzt mittwochs in die PRG1-Vorlesung. Denn wenn es spannend ist, werden Sie wahrscheinlich gehen, es bringt für Sie neue Informationen. Der pragmatische Informationsgehalt, ja, ist aber am Freitag um 12 Uhr bedeutungslos, weil da waren Sie entweder da oder nicht. Ja? Also, es gilt immer, und das beschreibt dann unter anderem auch die Pragmatik, zum Beispiel den Zeitpunkt zu erkennen oder das berühmte Smalltalk, den man auf Partys oder sonst wo hält, der eigentlich nur ein Informationsrauschen ist. Man will gar nicht Informationen austauschen, man will nur miteinander sprechen. Und das würden wir als Rauschen bezeichnen, wenn es ums Sprechen selbst geht und nicht ums Austauschen von Informationen. Und das ist dann in der Pragmatik gewissermaßen verankert. Ist dieses eine Nachricht, ist dieses eine Information zum Informationsaustausch oder ist es ein Rauschen? Und damit kommen wir eigentlich schon fast zu dem dritten Begriff, den wir unbedingt uns noch anschauen wollen, nämlich zu dem Begriff Wissen. Nutzbare Information, das sollte eigentlich da stehen, nutzbare Information führt zu einem Gewinn an Wissen. Und warum? Weil nutzbare Information die Ungewissheit, in der Sie sich befinden, verringert. Dann bringt diese Information für Sie einen Nutzen. Denken Sie an Shannon, der ja Information gemessen hat, quantitativ. Die Verringerung von Unsicherheit heißt, Sie haben Information aufgenommen. Information ist übertragbar in Form von Daten oder Nachrichten. Und hierzu werden dann wieder Signale benutzt. Aber das ist eine tiefere Ebene. Das ist für uns jetzt nicht so entscheidend. Und Information erhalten zu haben, verändert den Zustand des Empfängers oder des Systems. Und seine Unsicherheit wird eben dadurch reduziert. Das heißt, er ist sicherer geworden. Und das ist das, was wir oft erreichen wollen. Aber ich hatte Ihnen versprochen, wir wollen noch einen kleinen Schritt weitergehen, und zwar zu dem Begriff Wissen. Und in der klassischen griechischen Philosophie steht Wissen im Gegensatz zur Meinung. Das ist jetzt eine sehr einfache Definition, die ich hier bringe. In der Philosophie wird es noch weiter zerlegt, noch strenger und so weiter. Aber das ist etwas, was uns jetzt schon weiter helfen kann. Also der Gegensatz von Wissen ist Meinung. Wissen impliziert immer Wahrheit, während Meinung diskutabel ist. Und so kann man es dann auch klassisch unterteilen. Wissen ist subjektiv und auch objektiv, also subjektiv für Sie als Subjekt und auch objektiv für eine Gruppe, ein zureichendes Fürwahrhalten. Wunderschöne Wörter, oder? Ein zureichendes Fürwahrhalten. Das heißt, Wissen ist mit Wahrheit verknüpft. Wir sprechen jetzt nicht über theologische Wahrheiten oder so etwas, sondern über das, was eine Gruppe, eine soziale Gruppe für wahr hält, das ist Wissen. Glauben dagegen ist zwar ein subjektiv zureichendes, objektiv aber unzureichendes für Wahrhalten. Ja? So unterscheiden sich Glaube und Wissen. Sie dürfen das gerne anders definieren, für sich persönlich, subjektiv. Sie dürfen aber nicht versuchen, erzwingen zu wollen, dass das alle glauben. Okay? Und meinen ist eben etwas, was subjektiv und objektiv unzureichend ist. Das heißt, Sie äußern eine Meinung, wenn Sie selber eine gewisse Unsicherheit haben und ausdrücken wollen, ich selber bin nicht sicher. Das unterscheidet Meinung jetzt wieder von Glauben. Glauben, da sind Sie davon überzeugt, subjektiv, dass das wahr ist. Bei einer Meinung sind Sie das nicht unbedingt. Okay, ich denke, Sie erkennen ganz klar die Hierarchie dieser Begriffe. Aber wie gesagt, ein bisschen vorsichtig, steigen Sie in die Philosophie ein, dann wird das durchaus ein bisschen komplizierter noch dargestellt. Okay? Aber auch da, wir sprechen nur dann von Wissen, wenn alle drei die nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind. Dem Wissen liegt immer Information zugrunde oder Wissen ist immer mit Bedeutung und Pragmatik, also Anwendungskontext, verbunden. Ist immer mit Semantik und Pragmatik ausgestattete Information. Das klingt so trivial, könnte man ja fast auswendig lernen, aber ist sehr, sehr wichtig. Also in dem sogenannten Smalltalk, ja, vermittle ich kein Wissen, tausche ich auch kein Wissen aus. Okay. Diese Informationen müssen dann derart aufeinander bezogen sein, dass sie nachvollziehbar, in sich stimmig, aber vor allen Dingen widerspruchsfrei sind. Wissen, indem sie Widersprüche identifizieren, ja, ist kein Wissen. Diese Widerspruchsfreiheit ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, wenn ich mit Informationen Wissen vermitteln will, dann muss ich die Informationen schrittweise aufeinander aufbauen, sodass es nachvollziehbar ist. Und natürlich fordern wir von Wissen, dass es neben der inneren Übereinstimmung, also Widerspruchsfreiheit, auch mit den wahrnehmbaren, durch unseren Sinnen wahrnehmbaren Bedingungen einer Umwelt, der realen Welt, aber auch der sozialen Gemeinschaft oder vielleicht besonders der sozialen Gemeinschaft, sich in Übereinstimmung damit befinden. Wissen ist also kein individuelles Relikt. Es ist Blödsinn, nach diesem Definitionsversuch zu sagen, es gibt ein Wissen, das nur ich habe. Wissen wird immer in einer sozialen Gemeinschaft geteilt. Nur dann ist es Wissen. Okay. Schauen wir mal weiter. Denn die Informatik hat sich ja mit Wissen beschäftigt. Und da schauen wir jetzt nach und finden raus so Begriffe wie deklaratives Wissen oder prozedurales Wissen, diskursives Wissen oder narratives Wissen, explizites Wissen oder implizites Wissen, informales Wissen, semiformales Wissen, formales Wissen und so weiter. Das heißt, mit Wissen, und mehr sagt diese Folie jetzt, haben sich viele Leute beschäftigt und viele Leute haben versucht, den Begriff Wissen zu fassen. Und so auch die Informatik in einem Teilgebiet der Informatik, nämlich dem Bereich der künstlichen Intelligenz oder Artificial Intelligence, AI, KI, wie auch immer Sie das bezeichnen wollen. Und in der Informatik haben wir dann viele Repräsentationsformen von Wissen gefunden. Zum Beispiel künstliche neuronale Netze. Die Idee ist, bei Ihnen im Kopf ist ja alles das, was Sie wissen, was gespeichert ist, auch in einem neuronalen Netz gespeichert. Also bauen wir doch sowas Künstliches. Sind heute noch sehr, sehr wichtig. Auf die Details kann und will ich jetzt nicht eingehen. Aber es gibt auch semantische Netze, es gibt Frames, es gibt begriffliche Graphen, es gibt Beschreibungslogiken, es gibt Ontologien, es gibt das Semantic Web, aber gerade im Bereich der KI auch viele, viele Pleiten. Also künstliche Intelligenz hat man versucht mit Computern sehr früh herzustellen. Und das war auch der Grund dafür, warum man die Rechner dann Elektronenhirne nannte. Vielleicht ist das gar kein gewöhnliches Wort mehr, weil die Allgemeinheit auch gemerkt hat, dass das Betrug ist. Die Frage ist also schon berechtigt, was kann ein Computer? Was kann er wirklich? Und was kann er nicht? Beispiele für KI-Pleiten. Das automatische Übersetzen. IBM in seiner Hochzeit, Ende der 50er Jahre, hat schon ein fast fertiges Produkt, so sagten sie damals, der Öffentlichkeit vorgestellt. Und zwar einen Computer, der automatisch vom Russischen ins Englische übersetzen konnte. Angeblich. Aber das war ein klarer Betrug. Oder wenn man freundlich zu den IBMern sein will, es war ein Türke. Ja? Natürlich konnten sie zeigen, das ist ja keine Kunst. Wenn ich weiß, welche russischen Sätze ich eingebe, kann ich auch zeigen, und das können selbst Sie mit Ihren Programmierkenntnissen, dass ich die übersetzen kann. Der Türke ist also relativ einfach. Ja? Sie wissen alle, wo der Begriff Türke herkommt? Nein? Okay. Ganz kleine Zwischenanekdote. Es war noch zur Zeit nicht der Computer, sondern der mechanischen Systeme. Und da wollte jemand in der Schweiz zeigen, dass er einen Schachcomputer, ein Rechenwerk, ein Uhrwerk erfunden hat, das Schach spielen konnte. Ja? Also etwas durchaus Herausforderndes. Sie wissen, dass zumindest heute die Rechner besser sind als selbst der beste Schachspieler. Aber damals war das eine echte Herausforderung. Und auch die haben betrogen, nämlich dadurch, dass sie in der zugeschraubten Kiste tatsächlich einen lebenden kleinen Türken drin hatte. Der hat geguckt, was oben für einen Zug gemacht wurde und hat dann entsprechend sich den Zug überlegt. Und es sah so aus, als ob diese Maschine das machte. Und darum spricht man von einem Türken bauen. Bin mal gespannt, wie viele Türken in Ihrem Programm sind, aber das betrachten wir später mal. Übrigens, eins will ich ernsthaft sagen. Ich werde von mir nie behaupten oder von uns nie behaupten, dass wir jeden Betrugsversuch ertappen werden. Aber wir haben 3 Kommilitonen und Kommilitoninnen von Ihnen erwischt, die voneinander abgeschrieben haben. Und zwar so eindeutig, bis auf einen Unterschied von Leerzeilen, dass man das nicht mehr als Versehen oder gleiches Denken betrachten kann. Also die werden die Reaktion bekommen und sie müssen sich nicht beklagen, dass niemand, so war die Spielregel, dafür Punkte bekommt. Ich möchte nicht in die Diskussion kommen, der hat von dem abgeschrieben und ich schwöre, ich habe von dem abgeschrieben. Sie schwören mir alles, wenn es nötig ist. Und ich möchte nicht, ich bin kein Richter. Die Regeln sind vorher ausgemacht. Bei solchen Duplikaten 0 Punkte für jeden. Okay? Ich sag's ja nur, ich habe es gerade am Dienstag erfahren. Und übrigens, diese blöde Geschicklichkeit, glauben Sie denn, dass wir nicht gruppenübergreifend das auch testen? Also natürlich waren die aus 3 Gruppen und haben gedacht, die Tutoren sind vollkommen blöd. Die sprechen nicht miteinander und anders. Wir sitzen jeden Dienstag zusammen und sprechen ausführlich darüber. Ja? Und da erwischt man auch so etwas mal. Ich sage es ja nur. Aber ich sage nicht, dass es gar keine Chance beim Betrügen gibt. Versuchen Sie es. Es muss halt ein bisschen balanciert sein. Das war keine ganz ernsthafte Empfehlung. Aber ganz ernsthaft ist jetzt wieder die Unterscheidung in Strong AI oder starke KI und schwache KI. Die starke KI hat wirklich zum Ziel, künstliche, echt künstliche Intelligenz, also Intelligenz im Computer zu erschaffen, die unter anderem kreativ sein kann und echt Probleme lösen kann. Da darf es noch Zweifel geben. Weil natürlich braucht man dazu auch eine Art, eine Form von Bewusstsein. Also etwas, was wir normalerweise insbesondere dem Menschen zusprechen. Oder Selbstbewusstsein. Oder Emotionen. Also ich weiß zumindest nicht von einer Realisierung bis heute. Aber das wird versucht. Und es gibt genauso auch keinen Beweis, dass das nicht gehen kann. Nochmal, denken Sie an die Churchill These. Diese These besteht seit 70 Jahren. Nämlich, dass alles das, was Sie denken können, ja, auch der Computer berechnen kann. Und da gibt es sehr, sehr viele Hinweise, dass das richtig ist. Es muss aber eine These bleiben, weil niemand beschreiben kann, was sie denken kann. Ja? Hier kommen jetzt noch andere Sachen dazu, wie Emotionen, wie Bewusstsein, wie Kreativsein und so weiter. Vielleicht ist Kreativsein ja nur ein biologisches Unglück. Das heißt, verrennen, auseinanderrennen, irgendwas Blödes denken und dann merken, halt, es ist doch nicht so ganz blöd. Lassen wir das mal. Auf jeden Fall, die starke KI gibt es begründete Zweifel, aber eben auch Hinweise, dass das möglich sein wird. Hier ein Bildchen dazu. Die schwache KI dagegen, die ist eigentlich das, was wirklich interessant und spannend ist. Da geht es nämlich bewusst um die Simulation eines scheinbar intelligenten Verhaltens. Wir sind uns bewusst, dass es nicht wirklich intelligent ist, in dem menschlichen Sinne mit Emotionen ausgestattet, mit Kreativität ausgestattet. Aber wir versuchen nach außen den Eindruck zu erwecken, dass das intelligent ist. Oder wir versuchen mit Mitteln, die in diesem Rahmen entwickelt wurden, echte Probleme zu lösen. Und das führt teilweise zu sehr, sehr guten Lösungen. Darum ist KI auch kein Blödsinnsfach, sondern diese Methoden kennenzulernen, wie kann man scheinbar Intelligenz erzeugen, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und in der Informatik gibt es dazu ein scheinbar exzellentes Beispiel. Das ist von dem Kollegen Weizenbaum entwickelt worden und heißt ELIZA. Das ist ein Programm, das scheinbar intelligent antwortet. Das heißt, ein Gespräch zwischen einem Therapeuten und einem Patienten simuliert. Und der Trick dabei ist vergleichsweise einfach. Das, was Sie in einem Smalltalk auch machen, das heißt, es ist eigentlich ein Rauschen. Diese ELIZA, dieses Programm, nimmt nur das auf, was Sie sagen, und formuliert es um in eine Frage. Und wenn es das mal nicht kann, dann fragt es sinngemäß, na, wie geht es eigentlich Ihrer Mutter? Ein ganz, ganz kleines Programm, mit dem Weizenbaum zeigen wollte, wie einfach es sein kann, Menschen zu beeindrucken mit scheinbar intelligentem Verhalten. Also ein wirklich kleines Programm, das aber nur so tut. Aber by the way, es gibt einen Wettbewerb, einen Informatikwettbewerb, also international auch, bei dem es genau darum geht, in verschiedenen Kategorien, also nur mit Text oder mit Sound und mit Video und so weiter, also unterschiedliche Kategorien, eine Testergruppe davon zu überzeugen, dass auf der anderen Seite, die sollen entscheiden, steht da ein Mensch, der das bedient, oder steht da nur ein Computer. Das ist eines der großen Challenges der Informatik, das überzeugend zu machen. Aber nicht dann zu sagen, okay, jetzt habe ich bewiesen, die starke Informatik, Emotionen, Kreativität, all das ist gelöst, Bewusstsein. Sondern wissend, dass es eine Täuschung ist. Aber die Täuschung so gut zu machen, dass ein Gutachtergremium nicht entscheiden kann, antwortet jetzt eine Maschine oder antwortet ein Mensch. Das ist eine der großen Challenges der Informatik. Und das können Sie dann nur mit Textnachrichten machen, das können Sie mit Sound und mit Video machen. Und da können Sie jetzt unterschiedliche Disziplinen gewissermaßen einführen. Aber es verbessert sich ständig. Wir können dieses Problem aber nicht als gelöst betrachten. Aber diese Methoden zur Problemlösung, die sind in vielen, vielen Bereichen anwendbar. Nicht nur in Computergames. Also heute, jedes Computergame, das was auf sich hält, hat eine KI in sich. Ja, gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wenn Sie dazu mehr lernen wollen, ab dem vierten Semester beim Kollegen Schmidt-Schaus, Einführung in die künstliche Intelligenz, ist sicherlich eine gute Wahl, aber den Manfred werden Sie ja auch nächstes Semester noch kennenlernen oder vielleicht einige Zweitsemester, die haben ihn letztes Jahr schon kennengelernt. Also das ist interessant und spannend, diese Fragen zu behandeln. Jetzt fasse ich quasi zusammen und schicke Sie auch noch nicht nach Hause. Nicht, dass Sie das glauben, aber was haben wir denn geleistet in dieser ganzen Diskussion, diesen anderthalb oder diesen 3 Stunden Vorlesungen? Wir haben es geschafft, hoffe ich, die Begriffe Daten und Informationen genauer zu fassen. Und wir haben es auch gefasst, dafür Einheiten zu finden, die gleichlautend ist, nämlich die Einheit Bit, aber nicht dasselbe ist. Okay? Und die Unterscheidung wird oft durch die Großschreibung gekennzeichnet oder Kleinschreibung des Begriffs Bit. Aber Informationsmenge ist nun mal etwas anderes als eine Datenmenge. Okay? Das hat uns Shannon gezeigt, mit diesem kleinen Ausflug in die Shannonsche Informationstheorie. Mehr dazu bekommen Sie dann, in Mathematik für Informatiker 3 aus der Stochastikgruppe, wenn die intensiv mit Ihnen Statistik betreiben, Statistik und Stochastik, da gibt es ein größeres Kapitel Informationstheorie. Wir haben ja jetzt, wie wir manchmal oft machen müssen, nur mal so reingeschaut, ja, so ganz grob und den Huffman-Code dann unter anderem entwickelt. Das wird noch weiter vertieft werden. Wir haben auch geklärt die Begriffe Codierung, wobei Sie sich erinnern, also man kann Daten kodieren, zum Beispiel in Signale. In Signale heißt in elektrische Definitionen oder in physikalische Definitionen Loch oder kein Loch und so weiter. Man kann aber auch kodieren Informationen von einer Information zur anderen und man kann auch Daten kodieren und daraus dann Informationen machen. Und entscheidend ist immer diese Abbildungsvorschrift, die Sie kennen müssen. Man kann Kodierung auch dazu benutzen, um etwas zu verstecken, also im Sinne der Kryptographie. Ja? Es gibt weiter eine Syntax. Mit der Syntax haben wir uns heute beschäftigt. Die Syntax beschreibt nur die Struktur der Information. Sagt nur, das ist ein gültiger Satz oder ein gültiges Statement einer Programmiersprache oder sagt, das ist ein gültiger Satz der deutschen Sprache, sagt aber nichts über die Bedeutung aus. Syntax ungleich Bedeutung. Auf der Bedeutungsebene beschäftigen wir uns im Bereich der Semantik und auch der Pragmatik. Wir haben kennengelernt, dass zum Beispiel zu verschiedenen Zeitpunkten dieselbe Information mit genau derselben Bedeutung einmal Ihnen echt helfen kann, eine Entscheidung zu treffen, und einmal nicht. Es ist also wichtig, zu welchem Zeitpunkt unter anderem Sie etwas bekommen. Auch die Pragmatik ist wichtig. Wir hatten es am Mittwoch. Die Pragmatik ist zum Beispiel wichtig, in welchem Wissensgebiet Sie sich bewegen. Sind Sie im Bereich des Schachspiels, dann kann dieselbe Notation etwas bedeuten wie im Bereich der Biologie, die DNA. Nein, nicht die Ribonukleinsäure. Ja? Nee, D-Hydro ist egal. Insbesondere die Shannonsche Informationstheorie, das, was wir daraus gemacht haben, den Huffman-Code zu machen, müssen Sie nacharbeiten. Ich weiß, dass das zu kurz war, dass man das nicht komplett verstehen konnte. Dazu gibt es auch einen speziellen Kurs, der ist überschrieben mit Daten und Informationen. Bitte, bitte schauen Sie sich den an. Und es gibt einen zusätzlichen Kurs über Abtastung. Das ist der Übergang von der analogen Welt zur diskreten Welt. Und auch da hat der Shannon, derselbe Mann, in demselben Aufsatz etwas ganz Wichtiges ausgesagt. Nämlich Bedingungen dafür, notwendige und hinreichende Bedingungen dafür, dass wir das tatsächlich machen können. Dass wir analoge Signale aufnehmen und in digitale Signale umsetzen können. Und die Bedingungen dafür sind im Aptas-Theorem beschrieben. Das steht in diesem zweiten Kurs. Und die dritte Sache, tun Sie sich das an, Sie brauchen es sowieso. Lesen Sie das Reading und realisieren Sie auf diese Art und Weise einen Großteil der zweiten Aufgabe. Also wenn Sie mich fragen, das ist natürlich immer ein bisschen beliebig, ist das schon fast das Hauptproblem der zweiten großen Programmieraufgabe, diese Syntax zu verstehen und da so etwas zu bauen, was wir Scanner und Parser nennen, damit Sie die syntaktischen Einheiten dann klar extrahiert haben und darauf dann Ihr eingelesenes File verstehen können. Wenn Sie so wollen, dann daraus Wissen zu machen, indem Sie dann die eingelesenen Spielstände zum Beispiel eintragen können in Ihr Programm oder vorhandene Spielstände wegspeichern können. So ganz elementare Sachen, die Sie natürlich von jedem Programm erwarten, dass Sie meinetwegen kaufen oder sich herunterladen, dass Sie etwas speichern können und nicht. Oder nicht. Etwas speichern können ist eines der Grundfunktionen. Früher, wenn mir Leute Programme vorgeführt haben, habe ich immer nach einer zweiten Grundfunktion gesucht, um zu sagen, okay, ist das Programm fertig, sieht es fertig aus oder nicht? Was meinen Sie, was ist die zweite Grundfunktion neben Speichern und wieder einlesen? Sie gucken wahrscheinlich gleich ein bisschen blöd. Das macht jeder Informatikstudent, da muss ich Ihnen nicht darauf hinweisen. Eine ganz einfache Sache. Für mich ist ein Programm nicht fertig, wenn es keine Druckfunktion hat. Druckfunktion.
Das hieß ja dann, dass alle Programme nicht fertig sind.
Ja.
Ja.
Genau. Das ist dieser Bereich des Unnötigen. Sie haben natürlich recht, aber. So, und damit bin ich mit diesem Teil fertig. Gibt es dazu Fragen von Ihrer Seite? Sind Sie B-schlagen oder R-schlagen? So, halt, da steht ja noch die Meldung vom Mittwoch. Ich meinte also jetzt diesen Freitag. Okay, wir könnten jetzt das nächste beginnen, aber ich glaube, wir machen es besser geschlossen am nächsten Mittwoch. Ich möchte Ihnen aber noch, halt, eben wusste ich noch, ich wollte Ihnen noch unbedingt etwas sagen. Ach so. Es kommt etwas auf Sie zu. Das erste Schöne ist, nächste Woche Freitag darf ich lange schlafen. Sie stehen zur gleichen Zeit auf und machen Ihre EPR- und PAG-Übungen. Okay. Das ist schön für mich. Jetzt habe ich noch etwas, was schön für Sie ist. Nämlich heute in 14 Tagen, das ist der 2. Dezember, also nächste Woche Freitag, keine Vorlesung. Am 2. Dezember möchte ich Ihnen anbieten einen Mikrotest. So. Was ist das? Das sind genau diese anderthalb Stunden. Dreimal 10 Multiple-Choice-Aufgaben aus Ihren drei Fächern, nämlich PRG 1 aus Mathe, also Annalina und DISMOD, diskrete Modellierung. 3x10 Aufgaben, die Sie hier bearbeiten können. Wir müssen dazu gar nicht mehr machen. Also wenn Sie von Ihrem Nachbarn abschreiben, haben Sie gut abgeschrieben, aber haben keinen Test für Ihre eigene Leistung. Der Punkt ist der, auf der Basis kriegen Sie dann das Ergebnis mit, kriegen natürlich auch eine Relation zum Durchschnitt. Das heißt, was haben meine Kommilitoninnen und Kommilitonen überhaupt begriffen von dem Kram? Wir, die Lehrenden, haben ein Feedback, ist es irgendwie bei Ihnen angekommen, was wir meinten, Ihnen sagen zu müssen. Und Sie kriegen als Bonus dann zusätzlich eine E-Mail, wo auch alle Ihre Übungsleistungen in diesen Fächern, auch wieder mit Durchschnittswert und so weiter, dargestellt ist. Das heißt, wir machen dies, um Ihnen die Grundlage für eine Selbsteinschätzung zu geben. Denn ich weiß, es ist hier etwas anderes als in der Schule und einige Leute verzagen daran, dass sie nicht so gut sind jetzt in den Fächern, sie zumindest den Eindruck haben, nicht so gut zu sein, wie sie in der Schule waren. Und wenn Sie dann also jetzt schon besser sind als der Durchschnitt, können Sie eigentlich sagen, okay, ich mache so weiter, ich gehe gelassen weiter und schreibe meine Klausuren am Ende des Semesters. Wenn nicht, gibt es andere Entscheidungen. Und wie sollen Sie diese Entscheidungen treffen? Allein dadurch, dass Sie in Ihrer Mentorengruppe mit Ihren Mentoren darüber sprechen. Oder dass Sie zur Studienberatung gehen, zur Fachstudienberatung hier. Das zeige ich Ihnen dann alles nochmal. Oder dadurch, dass Sie zu mir kommen. Oder dass Sie nochmal mit Frau Schweikart sprechen. Übrigens, das ist auch, das sage ich jetzt nicht. Manchmal weiß man Sachen, Entschuldigung, das schoss mir so in den Kopf, wäre ganz gut, aber was ich Ihnen nur sagen ist, das, was Sie Ihren Mentoren sagen, verraten die nie persönlich an uns. Also in der Form, dass sie sagen, Anna Meyer hat gesagt, das passiert nicht. Aber wenn Sie dieselbe Meinung mehrfach hören, sagen die, also es herrscht so zum Beispiel das Gefühl, dass Dismod doch ein bisschen mehr mit Beispielen angefüllt sein könnte, ein bisschen. Ja, das wird die Nicole Ihnen dann erzählen, was sie daraus interpretiert hat. Auf jeden Fall hat sie sowas erfahren. Und das ist auch wichtig für uns, denn wir spulen unseren Stoff nicht so ab wie eine Nähmaschine. Wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten und dazu ein ganz wichtiger Feedback-Channel für uns ist das Mentoring. Also nutzen Sie das. Also nutzen Sie das. Aber so blöde Sachen, das ist alles zu viel, das ist alles zu groß, das schafft man nie, das stimmt nicht. Weil wir wissen, dass man es schafft. Es gibt ja Vorgängerjahrgänge. Sie dürfen nur nicht in Angst oder Angststarre verfallen und müssen gegebenenfalls die richtigen weitergehenden Entscheidungen treffen. Okay, wieder so altväterliche Worte. Ich weiß, dass das alles, dass Sie das wirklich besser wissen als ich. Gut. Sie werden ein bisschen unruhig, auch wenn es ein bisschen früher ist. Dafür mache ich am nächsten Mittwoch wieder ein bisschen schneller. Nochmal, meine Rolle ist nur die Rolle eines Lotsen. Ich sage nur, welche Wege Sie gehen können. Die Wege selbst müssen Sie gehen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Danke.